Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Eigentlich müssen wir euch heute direkt ein kleines Schnäppchen austun. Wir haben Folge 99, Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Das heißt, ist ja schon wieder eine Woche rum. Peter, du siehst noch genauso frisch aus wie vergangene Woche, muss ich dir sagen.
Ich dachte, ich sehe noch genauso frisch aus wie vor 99 Folgen.
Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Auf jeden Fall sind wir frisch dabei und haben auch eine frische Folge für euch. Und wir haben auch eine frische Mail für euch. Und die kommt aus North Carolina. Ich korrigiere mich gerade nochmal. Es muss natürlich heißen, aus North Carolina.
Yes, ma'am. Eigentlich kommt die Mail aus Österreich, steht hier. Aber die liebe Lisa wohnt mittlerweile in North Carolina.
Und von da über den Teich hinweg mailt sie uns. Liebes Tatort-Krankenhaus-Team, so wie viele andere Hörer bin auch ich Fan der ersten Stunde. Danke an Philipp von Verbrechen von nebenan. Also unserem Herrn Fleiter haben wir nach wie vor hier äußerst viel zu verdanken. Schöne Grüße auch an Philipp. Sie schreibt, ich liebe euren Podcast und dank Zeitverschiebung kann ich euch quasi schon mittwochsabends hören. Also wir kriegen hier quasi eine Mail aus der Zukunft. Und für dich ist endlich ein Rätsel gelöst, Peter.
Ja, das Rätsel war, ich schaue ja immer ganz gern nach den Zahlen. Man sollte sich eigentlich nicht von Zahlen beeinflussen lassen, aber leider kann ich da nicht ganz aus meiner Haut.
Und ja, wir wollen schon wissen, wie viele wir von euch bei uns haben.
Das ein Stück weit schon, ja. Und wir hatten immer Mittwoch so deutlichen Zuwachs. Also Donnerstag ist natürlich am meisten, weil Donnerstag kommt immer die neueste Folge raus. Und dann habe ich mich gewundert, warum denn Mittwoch? Das ist eigentlich der letzte Tag, bevor es dann wieder neu losgeht. Und das hängt scheinbar mit der Zeitverschiebung zusammen, dass viele auch in den USA unsere Folgen hören, nicht nur in den USA, auf dem ganzen amerikanischen, südamerikanischen Kontinent.
Ich bin so froh, dass für dich dieses Mittwochsgeheimnis endlich gelöst ist. Vielen Dank, liebe Lisa. Sie schreibt, ich möchte euch kurz zur Episode Schieflage schreiben. Ich bin eine von den genetisch veranlagten Schiefstehern mit schiefer Hüfte und unterschiedlich langen Beinen. Dank regelmäßigen Besuch beim Chiropraktiker aber kein Problem. Hier bei uns in North Carolina, der ein One-Party-Consent-Staat ist, kann man ohne Einverständnis des Gegenübers ein Gespräch aufnehmen. Kompliziert wird es nur, wenn einer der Patienten aus einem Staat kommt, wo der One-Party-Consent nicht gilt. Mein Arzt nimmt übrigens mit Einverständnis alle Untersuchungen auf. Wahrscheinlich eine Absicherung und da ich nichts zu verbergen habe, stimme ich dem auch immer zu. Stimmt, Peter, bei uns in dem Fall mit der Schieflage muss es dann ja wohl gewesen sein. Ich hätte jetzt nicht mehr genau gewusst, wo. Da haben wir nämlich darüber gesprochen, ob es vielleicht eine gute Idee ist, so ein Gespräch mit dem Arzt mal aufzunehmen. Aber bei uns in Deutschland ist es ein bisschen anders.
Ja, also wir sind kein One-Party-Consent-Staat. Hier ist es so, dass man das Einverständnis des Gegenüber benötigt. Es geht ja sogar so weit, dass die heimliche Aufnahme auch einen Straftatbestand erfüllen kann. Und darum muss man, wenn man ein Gespräch aufnimmt, gerade in dieser Konstellation Arzt, Patient, immer fragen, darf ich das entsprechende Gespräch mit aufnehmen?
Jetzt mal so durch deine Brille als Anwalt geschaut, was findest du denn da besser, so wie das bei Lisa in North Carolina ist, dass das grundsätzlich gilt, man darf da Aufnahmen machen aus einem Gespräch mit Patient und Arzt? Oder findest du es besser, wie es hier bei uns ist?
Also ich finde es ganz deutlich gesagt besser, wie es bei uns ist. Also ein Gespräch, das vertraulich ist, sollte dann auch nur aufgenommen werden, wenn alle damit einverstanden sind. Das sollte nicht heimlich geschehen. Also da bin ich schon ein Unterstützer unserer Straftatbestände, die in den Paragraphen 201 fortfolgende StGB normiert sind.
Aber es geht ja jetzt nicht unbedingt darum, ob das heimlich aufgenommen ist. Sie schreibt ja, bei denen ist das einfach ganz normal. Das, die Gespräche werden aufgenommen. Oder es ist auf jeden Fall überhaupt gar kein Problem. Wäre das für dich als Anwalt nicht bei vielen Fällen von Vorteil, wenn du auch eine Aufzeichnung hättest?
Ja, das wäre schon sicherlich mitunter vorteilhaft, vielleicht aber auch nachteilig, je nachdem, was da besprochen worden ist. Also bin ich aber trotzdem kein Freund von, weil man ist, glaube ich, zurückhaltender, wenn man weiß, da wird was aufgenommen, dann hat man immer so den Gedanken im Hinterkopf, vielleicht sage ich da was Falsches, vielleicht wird das irgendwie justiziabel. Also es wird so ein Stück freies Sprechen, freies Gedankengut wird, glaube ich, genommen in diesen Gesprächen, wenn man davon ausgehen muss, es wird immer aufgenommen.
Sie schreibt zusätzlich noch, allerdings hatte ich es auch schon, dass mir ein Aufklärungsbogen zum Unterschreiben vorgelegt wurde, ohne dass etwaige Risiken besprochen wurden. Also da hätte man aufzeichnen können, was will. Aber das gilt bei denen natürlich genauso wie hier auch. Da ist auch die Aufklärung der wichtige Part.
Genau, wir haben es schon oft gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen. Es reicht nicht aus, in ganz deutlichen Worten, nur den Aufklärungsbogen zu unterschreiben. Es muss seitens des Arztes ein mündliches Aufklärungsgespräch erfolgen. Der Bogen ersetzt dieses nicht. Nochmal für alle Hörerinnen und Hörer ganz, ganz wichtig. Und sich immer auch, gibt auch eine entsprechende gesetzliche Normierung, den Aufklärungsbogen aushändigen lassen. Und ein letztes Wort dazu. Ein Vorurteil, das nicht auszurotten ist. Man unterschreibt nicht, dass der Arzt etwas falsch machen darf. Also viele denken, wenn man unterschrieben hat, dann hat der Arzt Narrenfreiheit. Natürlich hat er das nicht. Man unterschreibt, dass Komplikationen beispielsweise auftreten können, sich Risiken verwirklichen können. Aber man unterschreibt nicht, dass der Arzt etwas falsch machen darf.
Ja, liebe Lisa, vielen Dank für deine Mail. Hör uns bitte gerne weiter in North Carolina. Und sie schreibt dir zum Schluss noch was wirklich Niedliches. Meine 5-Jährige nennt euren Podcast übrigens Money Skeleton Musik wegen unseres alten Logos. Da hat wer die beiden Skelettköpfe drauf. Das finde ich süß. Money Skeleton Musik.
Ja, jetzt sind aber die Skelettköpfe mit Fleisch gefüllt worden und unser neues Logo zeigt unser Anglitz.
Ich wollte gerade sagen, die beiden da drauf sehen uns verdammt ähnlich. Es könnten ein Peter und eine Tanina sein.
Werbung.
So, bevor es jetzt hier wirklich weitergeht bei Tatort Krankenhaus, kurz ein Tipp von Peter und mir für alle, die diesen Sommer verreisen. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ich kenne das selber auch. Da landet man kaum im Urlaub und schon kommt die SMS vom Mobilfunkanbieter aufs Handy. Und plötzlich hat man schon Angst vor der nächsten Handyrechnung. Roaming, ja, ist so ein Thema, über das man meistens erst nachdenkt, wenn es zu spät ist. Und nach dem Urlaub gibt's da die fette Rechnung, ist mir auch schon mal passiert, weil ich am Strand mal eben noch meine Mails und die Nachrichten von zu Hause checken wollte. Ja, und genau dafür gibt es Saily. Saily ist eine eSIM, das heißt, ihr könnt euch schon vor der Reise ein Datenpaket für euer Urlaubsland holen, direkt übers Handy. Ihr braucht keine Plastikkarte, ihr müsst da nichts wechseln. Einfach installieren und nach der Landung seid ihr schon online. Und je nach Gerät könnt ihr eure normale SIM sogar weiter nutzen und über Saily die mobilen Daten laufen lassen. Das ist ja was, was man normalerweise direkt schon ausschaltet am Handy. Also gerade wenn ihr im Urlaub Google Maps braucht oder ein tolles Restaurant sucht oder schnell noch eben Fotos nach Hause schicken wollt, ist Saily einfach super praktisch. So, und wenn ihr Saily ausprobieren möchtet, dann schaut doch bitte einfach auch mal bei uns bei Tatort Krankenhaus in die Shownotes, denn mit unserem Code Krankenhaus bekommt ihr nochmal ordentlich Rabatt auf eure erste Bestellung. Probiert Saily aus, ihr werdet mir noch danken, wenn ihr ohne fette Rechnung wieder aus dem Urlaub kommt. Okay, steigen wir ein in unseren heutigen Fall. Deshalb seid ihr ja hier. Unsere Folge heißt heute Herr Meier ist nicht Herr Meier. Johannes ist fast 90 Jahre alt. Er lebt in einer kleinen Zweizimmerwohnung, noch alleine. Die Möbel stehen seit Jahren an derselben Stelle. Die Wege sind ihm vertraut. Jeder Handgriff sitzt in dieser Wohnung. Am Vormittag kommt ein ambulanter Pflegedienst, hilft ihm beim Waschen, beim Anziehen, wirft einen Blick auf seine Verfassung. Den Rest des Tages bewältigt Johannes selbst. Langsam, bedächtig, aber immer mit festem Willen, seine Selbstständigkeit so lange wie möglich zu bewahren. Medizinisch ist Johannes kein einfacher Patient, aber auch kein ungewöhnlicher in dem Alter. Seine Krankenakte ist umfangreich. Seit Jahren leidet er an einer Aortenstenose, also an einer Verengung der Hauptschlagaderklappe des Herzens. Das bedeutet, dass das Blut aus der linken Herzkammer nur noch erschwert in den Körperkreislauf gepumpt werden kann. Das ist eine Erkrankung, die die Belastbarkeit bei ihm einschränkt, die auch manchmal zu Luftnot führt. Und das Herz auch unter Druck setzt. Dazu kommt noch Vorhofflimmern, eine Herzrhythmusstörung, bei der die Vorhöfe nicht mehr geordnet schlagen, sondern unregelmäßig zucken. Um die damit verbundene Gefahr von Blutgerinnseln und Schlaganfällen zu reduzieren, nimmt Johannes seit langem Medikamente. Blutverdünner, das kennt glaube ich jeder, dass die Blutgerinnung hemmt und sorgfältig dosiert werden muss. Seine Lunge ist ebenfalls vorbelastet. Johannes hatte in der Vergangenheit immer wieder mit rezidivierenden Bronchitiden zu kämpfen, also wiederkehrende Entzündungen der Atemwege, die seine Atmung empfindlich machen. Außerdem erlitt er vor etwa 10 Jahren eine Lungenembolie, ein Ereignis, bei dem ein Blutgerinnsel ein Lungengefäß verschließt. Das war ein lebensbedrohlicher Zustand, der auch Spuren hinterlassen hat. Auch onkologische Erkrankungen gehören zu seiner Geschichte. Ein Tumor der ableitenden Harnwege wurde behandelt, ebenso wie eine Prostataerkrankung. Die Prostata musste auch vor einigen Jahren operativ entfernt werden. Dazu kommen auch noch scheinbar banalere Diagnosen, die im Alltag jedoch große Bedeutung haben. Eine Refluxkrankheit, bei der Magensäure in die Speiseröhre zurückfließt und Beschwerden verursacht, sowie eine ausgeprägte Coxarthrose der linken Hüfte, die seine Beweglichkeit einschränkt und ihn ohnehin schon unsicher auf den Beinen macht. Also bei Johannes kommt in seinen fast 90 Lebensjahren wirklich einiges Medizinisches zusammen.
Ja, man kann schon sagen, das ist klassisch. Johannes ist ein klassischer, hochbetagter, multimorbider Patient. Anders kann man es nicht sagen. Viele chronische Erkrankungen greifen ineinander. Herz, Lunge, Gefäße, Bewegungsapparat. Das bedeutet nicht, dass man nichts mehr tun kann, aber jede medizinische Maßnahme muss sehr sorgfältig abgewogen werden, insbesondere die Medikamentengabe.
Kurz vor Beginn der Adventszeit kommt es dann zu einem Ereignis, das alles verändert. Johannes stürzt in seiner Wohnung auf die rechte Hüfte. Es ist kein dramatischer Unfall, kein lauter Knall, eher ein leiser, aber sehr folgenschwerer Moment, wie er bei alten Menschen auch häufig vorkommt. Der Rettungsdienst bringt ihn in die interdisziplinäre Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses. Dort wird ein ausführlicher Aufnahmebefund erhoben, der nicht nur den Unfall, sondern auch seine zahlreichen Vorerkrankungen berücksichtigt. Johannes ist schmerzbedingt vollständig immobil. Schon die kleinste Bewegung verursacht starke Schmerzen im Bereich des rechten Hüftgelenks. Der Druck auf den Oberschenkel ist sehr schmerzhaft, ebenso der Druck in der Leiste. Das rechte Bein ist verkürzt und nach innen rotiert. Das ist ein klassisches Zeichen für eine hüftnahe Oberschenkelfraktur. Immerhin, durch Blutung, Motorik und Sensibilität der Extremität sind zu diesem Zeitpunkt noch erhalten. Die radiologische Diagnostik bestätigt den klinischen Verdacht, Johannes hat sich den rechten Oberschenkel gebrochen. Bereits am nächsten Tag wird er operiert. Der Eingriff verläuft, so heißt es später im Operationsbericht, erfolgreich und ohne Komplikationen. Die Fraktur wird stabil versorgt, die Operation scheint zunächst ein Erfolg zu sein. In der Krankenakte, die uns hier auch vorliegt, findet sich zudem eine detaillierte Übersicht seiner Dauermedikation, also Medikamente, die Johannes seit Jahren einnimmt, mit exakten Dosierungen und auch Einnahmezeiten. Aber gerade hier beginnt sich nahezu unbemerkt ein fataler Fehler einzuschleichen. Am Tag der Operation finden sich keine Dokumentationen darüber, dass Johannes seine gewohnten Medikamente erhalten hat. Auch in den Tagen danach fehlen entsprechende Einträge. Stattdessen ist eine andere Medikation vermerkt, unter anderem die Gabe von Heparin zur Thromboseprophylaxe. Nach der Operation wird Johannes zurück auf die Station gebracht. Der Eingriff liegt hinter ihm, die Narkose klingt langsam ab. Und für einen kurzen Moment scheint alles so zu laufen, wie man es bei einem Patienten seines Alters erwarten würde. Er ist erschöpft, müde, aber stabil. Doch schon in den ersten Stunden fällt auf, dass Johannes ungewöhnlich kraftlos wirkt. Er öffnet die Augen, schließt sie wieder, wirkt abwesend, als würde er sich immer wieder neu orientieren müssen, wo er ist und was da gerade mit ihm geschieht. Fragen beantwortet er verzögert oder gar nicht. Seine Stimme ist leise, brüchig und manchmal verliert er mitten im Satz den Faden. Am ersten postoperativen Tag wird sein Zustand in der Kurve als sehr schwach und nicht orientiert beschrieben. Dazu kommt eine zunehmende Kurzatmigkeit. Johannes ringt nicht dramatisch nach Luft, es ist eher ein stilles, angestrengtes Atmen, das auffällt, wenn man länger bei ihm ist.
Gerade bei alten Menschen ist die Orientierung ein extrem sensibles Zeichen. Wenn jemand plötzlich Zeit, Ort oder Situation nicht mehr richtig einordnen kann, dann ist das fast immer Ausdruck einer sehr akuten Störung, kein normales Altersphänomen.
Und wir gucken weiter. Am zweiten Tag nach der Operation verschlechtert sich dieser Eindruck weiter. Johannes ist nun ganz verwirrt. Er zieht an den Bettdecken, wirkt unruhig, blickt suchend durch den Raum, als würde er etwas oder jemanden erwarten, der nicht kommt. Gespräche versanden, Antworten passen gar nicht mehr zu den Fragen, die ihm gestellt werden, und seine Kinder, die ihn jetzt besuchen, spüren sofort, dass etwas nicht stimmt. Noch einen Tag später wird er dann als sehr verwirrt beschrieben. Die Verwirrtheit ist jetzt auch nicht mehr flüchtig, sondern anhaltend. Johannes ist kaum noch ansprechbar. Er schläft viel, wirkt zwischendurch wieder auffällig wach und dann erneut benommen. Und sein Atem klingt feucht, also fast brodelnd.
Das ist das klassische Bild eines Delirs. Ein akuter Verwirrtheitszustand, der sich innerhalb von Stunden oder Tagen entwickelt. Auslöser können Infektionen sein, ein Sauerstoffmangel oder auch Herzprobleme oder schlussendlich auch Medikamente. Und oftmals ist es eine Kombination aus all dem.
Ja, an dieser Stelle richtet sich der Verdacht zunächst auf die Lunge. Bei der brodelnden Atmung liegt die Annahme einer Lungenentzündung nahe, wie sie nach Operationen bei immobilen Patienten häufig vorkommt. Eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs wird jetzt veranlasst. Das Ergebnis ist unerwartet. Keine eindeutige Lungenentzündung. Stattdessen Zeichen eines Korpulmonale. Das ist eine Vergrößerung und Schwächung der rechten Herzkammer, die durch chronischen oder aktuellen Bluthochdruck in den Lungenarterien verursacht wird. Meist infolge schwerer Lungenerkrankungen, da nennen wir solche Sachen wie COPD, Lungenembolie oder auch eine Lungenfibrose.
Ja, Korpulmonale kann man auch übersetzen, soweit ich mich richtig erinnere, mit Lungenherz. Und wenn die rechte Herzkammer versagt, staut sich das Blut vor der Lunge. Der Gasaustausch wird schlechter, der Sauerstoffgehalt sinkt und der Patient wird kurzatmig, erschöpft und zunehmend verwirrt. Und gerade bei jemandem mit vorbestehender Herz- und Lungenerkrankung kann das mitunter sehr, sehr schnell, sehr fulminant gehen.
Die Situation ist ernst genug, dass eine Verlegung auf die Intensivstation empfohlen wird. Dort könnte Johannes überwacht, unterstützt, möglicherweise stabilisiert werden. Doch Johannes hat vorgesorgt. Eine Patientenverfügung liegt vor und in einem ausführlichen Gespräch mit den Angehörigen wird entschieden, diesen Weg nicht zu gehen. Also Johannes bleibt auf der normalen Station. Im weiteren Verlauf nehmen seine Kräfte weiter ab. Die Phasen der Klarheit werden immer seltener bei ihm. Die Benommenheit hält immer länger an. Er isst jetzt kaum noch, trinkt wenig und reagiert zunehmend verzögert auf Ansprache. Also man kann Johannes wirklich zusehen, wie er immer weiter abbaut. Und einige Tage später verstirbt er auch, ohne nochmal zu Bewusstsein zu kommen. Erst nach seinem Tod beginnt dann die eigentliche Suche nach Erklärungen. In den Unterlagen fällt auf, dass Johannes über mehrere Tage hinweg Medikamente erhalten hat, die gar nicht zu seiner Krankengeschichte passen. Das waren Medikamente, die weder für seine Vorerkrankungen noch für seine postoperative Situation sinnvoll erscheinen. Die Zusammensetzung wirkt völlig willkürlich. Die Spur führt zurück in die Notaufnahme. Dort lag bei seiner Aufnahme ein Medikamentenzettel bereit. Der wurde übernommen, abgeschrieben, ja, und zur Grundlage der weiteren Behandlung verwendet. Und erst später stellt sich raus, dass dieser Zettel überhaupt nicht zu Johannes gehört. Es war der Medikamentenplan eines anderen Patienten. Und das war ein Patient mit chronischem Schmerzsyndrom.
Johannes hat den Wirkstoff Pregabalin bekommen. Und das ist ein Wirkstoff, der bei neuropathischen Schmerzen verabreicht wird. Und der kann bei jungen Patienten hilfreich sein, bei hochbetagten Menschen aber Verwirrtheit, Benommenheit und Atemdepression verursachen. Und genau das haben wir hier bei Johannes gesehen. Johannes erhielt über Tage hinweg eine Medikation, die seinem Körper mehr nahm, als sie ihm schlussendlich gab. Die Medikamente passten nicht zu seinem Alter, sie passten nicht zu seinen Vorerkrankungen und sie passten nicht zu seinem Zustand nach der durchaus großen Operation. Niemand kann mit letzter Sicherheit sagen, ob Johannes ohne diese falsche Medikation weitergelebt hätte. Sein Körper war ohnehin fragil, seine Reserven begrenzt. Aber medizinisch lässt sich nicht ausschließen, dass die falschen Medikamente sein Delir zumindest verschärft, seine Atmung weiter beeinträchtigt und seine letzten Kraftreserven schneller aufgezehrt haben.
Am Ende haben wir hier das Bild eines alten Mannes, der einen Sturz überlebt hat, eine Operation überstanden hat und dann an etwas stirbt, das auf den ersten Blick ja erstmal unscheinbar wirkt. Mit dieser ganzen Geschichte gehen wir in die juristische Aufarbeitung.
Genau, und die ist angestoßen worden von seiner Tochter als seine Alleinerbin. Und diese hat rechtlichen Beistand gesucht und es wurde ein Schlichtungsverfahren vor der Gutachterkommission der zuständigen Ärztekammer eingeleitet. Und im Rahmen dieses Verfahrens kommt es zu einem Anhörungstermin des Verwaltungsdirektors des Krankenhauses und des leitenden Oberarztes.
Ist das nicht eher selten?
Ja, das ist eher selten. Diese Verfahren werden in aller Regel zu über 98% allein schriftlich abgehalten. Also es gibt ganz, ganz selten Anhörungen. Die meisten Statuten, es gibt ja verschiedene Gutachterkommissionen, Schlichtungsstellen, die meisten Statuten sehen zwar eine Anhörung vor, aber die wird ganz, ganz selten durchgeführt. Und darum ist das eher selten, aber hier in dem Fall war es so.
Ja, und uns liegt das Protokoll vor von dieser Anhörung und danach haben sich die beiden wie folgt eingelassen. Bei der Aufnahme von Johannes in der Notaufnahme habe ein Medikamentenzettel gelegen. Dieser sei zur Behandlung von Johannes übernommen worden. Wie sich erst später herausstellte, lag eine folgenschwere Verwechslung vor. Es handelte sich nicht um die Medikamentenliste von Johannes, es war die eines anderen Patienten. Dies sei zunächst nicht aufgefallen, da der behandelnde Stationsarzt auch die Aufnahme gemacht habe. Wäre dies bekannt gewesen, wären Johannes keinesfalls die für den anderen Patienten bestimmten Medikamente verabreicht worden.
Davon gehe ich fest aus, dass dann die richtigen Medikamente auch verabreicht worden wären. Also wir gehen mal nicht von Vorsatz aus, den gibt es ja ganz, ganz selten. Der Gutachter der Ärztekammer, der dann nachher sein Gutachten erstellt hat, der sagt dazu: Der Umstand der falschen Zuordnung wurde erst im Zuge der Verschlechterung des Zustands von Johannes bemerkt und ist entsprechend dokumentiert. Das haben ja auch der Verwaltungsdirektor und der Oberarzt so in ihrer Anhörung, wie du es gerade vorgetragen hast, auch zugestanden. Die Verordnung der Medikamente war eindeutig und offensichtlich nicht indiziert. Auch darüber besteht kein Streit. Bei Überprüfung der Medikamente hätte man aber stutzig werden müssen, so der Sachverständige der Gutachterkommission. Die Medikation passt insgesamt nicht zu den Vorerkrankungen und dem Alter von Johannes. Die Medikamentenliste gleicht eher der eines Patienten mit chronischem Schmerzsyndrom, haben wir schon drüber gesprochen. Eines der verabreichten Medikamente, nämlich Pregabalin, ist zudem bei hochbetagten Patienten kontraindiziert. Die Behandlung von Johannes aufgrund der Zuordnung des Medikamentenplans eines anderen Patienten war fehlerhaft. Es lässt sich auch nicht ausschließen, dass dies zu einer Aggravierung, man kann sagen Verschlechterung des sich entwickelnden Delirs, das ist die Verschlechterung oder Verlust des Bewusstseins und damit in letzter Konsequenz zum Versterben von Johannes mit beigetragen hat. Also wir haben eine Mitursächlichkeit. Auf Anwaltsseite, also auf unserer Seite, wurde diese Fehlerhaftigkeit als schwerwiegender, im richtigen rechtlichen Terminus als grober Behandlungsfehler deklariert, da derartige Versäumnisse nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in den Bereich der sogenannten voll beherrschbaren Risiken fallen. Für die Frage der Beweislast kommt es in Arzthaftungsprozessen darauf an, in welcher Sphäre der Schaden entstanden ist bzw. das Risiko sich verwirklicht hat. Stammt das Risiko aus einem Bereich, dessen Gefahren ärztlicherseits objektiv voll ausgeschlossen werden können und auch müssen, das sind die sogenannten voll beherrschbaren Risiken, wird vermutet, das ist auch gesetzlich normiert, dass der Schaden auf einem schuldhaften Behandlungsfehler oder einem Organisationsfehler des Krankenhauses beruht. Und das führt in aller Regel, wir wissen es, zu einer Beweislastumkehr. Aber auch unabhängig von einer Beweislastumkehr, so die weitere rechtliche Ausführung von unserer Seite, ist von einer Haftung auszugehen, da seitens der Gutachterkommission bestellte Sachverständige festgestellt hat, dass der Fehler letztendlich zum Tod von Johannes mit beigetragen hat. Und in zivilrechtlicher Hinsicht, haben wir auch schon gelernt, reicht auch eine Mitverursachung eines Behandlungsfehlers für die Haftungszurechnung aus.
Geht man dann eigentlich bei dieser juristischen Aufarbeitung noch der ganzen Sache nach, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass da dieser Zettel vertauscht wurde, die Medikamentenliste? Oder geht man wirklich nur noch von dem Fakt aus, ist so?
Also ich denke schon, dass krankenhausintern natürlich, das machen alle Krankenhäuser, die arbeiten schon, und das ist auch gut so, Fehler auf. Aber jetzt für die rechtliche Beurteilung in der zivilrechtlichen Streitigkeit spielt das keine Rolle, wie es dazu gekommen ist. Aber wie gesagt, krankenhausintern wird geschaut, wo lag der Fehler, was können wir beim nächsten Mal besser machen. Und das ist auch gut, dass die Krankenhäuser auch Arztpraxen dieses Qualitätsmanagement an den Tag legen.
Und wie ging es denn jetzt an dieser Stelle weiter?
Ja, die Sach- und Rechtslage war in diesem Fall, ja, man kann das so formulieren, doch evident, sodass auch der Haftpflichtversicherer des Krankenhauses eine zivilrechtliche Haftung dem Grunde nach nicht mehr in Abrede stellen konnte. Es folgten dann zwar noch, ja, Klammer auf, die üblichen, Klammer zu, wochenlangen andauernden wechselseitigen Schriftsätze hinsichtlich der Höhe der Schadensersatzansprüche. Aber wir haben zäh gerungen, nicht nachgelassen und konnten uns dann auf einen Vergleichsbetrag von 30.000 Euro verständigen für die Erbin von Johannes, weil Johannes konnte ja leider nicht mehr in den Genuss dieser Zahlung kommen.
30.000 ist aber jetzt relativ viel, weil ich habe ja immer noch so im Hinterkopf, er hatte nur eine kurze Leidenszeit, er war schon sehr betagt. Das sind doch eigentlich immer Punkte, die so eine Summe ja schon wieder runterschrauben.
Vollkommen richtig. In diesen 30.000 Euro war auch ein nicht allzu hoher Schmerzensgeldbetrag beinhaltet. Aber er hatte eine doch sehr aufwendige Beerdigung, ohne dass man die als unangemessen bezeichnen könnte. Und die Beerdigungskosten sind ja auch eine Schadensersatzposition, die zu übernehmen sind. Und die sind in diesen 30.000 Euro auch enthalten und noch weitere Positionen. Aber du hast recht, wenn die Leidenszeit nicht allzu lang ist, dann fällt das Schmerzensgeld nicht sehr üppig aus.
Eine falsche Medikamentenliste. Ich muss jetzt gerade an einen Krankenhausaufenthalt von meiner Mutter vor kurzer Zeit denken. Und meine Mama hat eine Medikamentenliste zu Hause. Und die hat sie eigentlich auch immer im Portemonnaie. Und eigentlich hat sie das wirklich immer im Vergleich. Und sie hat auch mit den Ärzten drüber gesprochen. Die mussten sie auch auf ein anderes Medikament einstellen. Aber da war sie immer komplett im Bilde. Und auch wenn sie im Krankenhaus dann die Medikamente bekommst du dann ja. Sie hat dann auch gefragt, diese Pille kenne ich nicht. Was ist das? Das hier ist mein Medikamentenplan. Also das ist auch immer wieder angesprochen worden. Ich glaube, das ist vielleicht mal noch ein hilfreicher Tipp, dass man als Patient oder eben als Angehöriger auch genau darüber informiert ist, was man eigentlich nimmt oder was ja der Vater, die Mutter an Medikamenten nimmt.
Ja, das würde ich mir immer selbst irgendwo hinlegen und im Fall der Fälle dann mitnehmen ins Krankenhaus oder mitnehmen lassen, wenn ich es nicht mehr selber mitnehmen kann. Weil wir haben ja schon häufiger über Fälle berichtet, wo es zu Wechselwirkungen gekommen ist von Medikamenten, weil es nicht bekannt war. Man konnte sich vielleicht auch gar nicht mehr äußern, man ist bewusstlos eingeliefert worden und dann entsprechend fehlende Kenntnis des Krankenhauses. Und wenn dann der Angehörige, ein Freund oder ein Bekannter oder wer auch immer diese Medikamentenliste abgeben konnte, dann ist man da im Bilde und kann auch dann richtig schauen, was kann verabreicht werden, was müssen wir vielleicht weglassen. Das ist, glaube ich, jedem zu raten, so einen Medikamentenplan auch für sich selber, um sich das mal selber klar zu machen, abzufassen und dann für den Fall der Fälle griffbereit liegen zu haben.
Finde ich absolut wichtig, weil wir wissen, alle Medikamente haben aber auch manchmal so komplizierte Namen und dann weiß man, vielleicht kommt man da gerade nicht drauf und sagt, ja, ich habe hier irgendwas gegen Bluthochdruck, ja, welches denn? Ja, wie hieß das denn noch gleich? Also es ist schon wirklich wichtig, dass man auch weiß, was man nimmt.
Genau.
So eine Frage, die müssen wir jetzt aber unbedingt noch stellen. Und zwar, Johannes hat Medikamente eines anderen bekommen. Wissen wir irgendwas über den anderen Patienten? Hat der Medikamente von Johannes bekommen? Weiß man da was?
Nein, das wüssten wir nur, wenn das auch unser Mandant geworden wäre. Ist er aber nicht. Und darum ist das im Dunkeln, zumindest für uns im Dunkeln geblieben. Ob da auch Schäden entstanden sind, gesundheitlicher Natur, ist uns nicht bekannt.
Dafür haben wir Licht in diesen Fall gebracht. Danke euch fürs Einschalten und gerne nächste Woche wieder.
Und auch gerne live on stage. Wir sind am 15. März live im Kupfersaal in Leipzig auf der Bühne und am 29. März in unserer Heimatregion in Reda-Wiedenbrück in der Stadthalle. Es gibt noch Karten, wenn diese Veranstaltungen so laufen, ich sag's mal so lax, wie unser Veranstalter sich das wünscht, dann werden wir auch Städte im Süden, Osten, Westen, Norden besuchen.
Bis wir nach North Carolina kommen.
Das ist dann für übernächstes Jahr geplant.
Wir würden euch auf jeden Fall sehr gerne live treffen. Das war's für heute. Wir verabschieden uns. Bis nächste Woche. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner. Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.